Liebe Gemeinde, ich habe mir mal die Mühe gemacht, in den Tagen und Wochen vor Ostern die Werbung zu sammeln, die vor Ostern so reintrudelt. Mal sehen, was da so rüberkommt. Ein erstes Bild, was ich mitgebracht habe, einmal eine erste Werbung aus dem Hause Osiander, Buchhandlung hier in der Altstadt, Warten auf den Osterhasen. Werbung für Kinder, Hörbücher. Und wenige Tage später oder vielleicht auch davor, diese Werbung hier, Stuttgarter Zeitung, für alle, die nicht mehr an den Osterhasen glauben. Jetzt kann man das beides ja irgendwie verbinden. Ostern, ja, das ist so die Zeit des Osterhasens. Es geht eine ganze Weile, aber im Ernst. Irgendwann sollte man das Kinderhörbuch eintauschen, zum Beispiel gegen die Stuttgarter Zeitung. Zumindest ein Probeabo. Ich habe es noch zu Hause, wer das haben möchte. Ich gebe es gerne weiter, ich bin dann doch bei der Bietigheimer Zeitung gelandet. Für alle, die nicht mehr an den Osterhasen glauben, ja, Kinder glauben noch daran, aber wer älter ist, ja, ich sag's mal so, der sollte mehr so faktenbasiert im Leben sein. Das Kinderhörbuch besser eintauschen gegen Fakten, Tatsachen, solide Informationen. Ich dachte mir so zuerst, okay, Klischeekiste auf, und dann so ein ganz tiefer Griff rein. Aber dann habe ich gelesen, dass dieses Jahr, ganz aktuelle Umfrage, dass dieses Jahr an Karfreitag und Ostern noch ganze 14% in einen Gottesdienst gehen wollen. Ich glaube, der tiefste Wert, der jemals erzielt worden ist in Deutschland. Osterbräuche dagegen super angesagt. Gibt nichts Besseres und Schönes. Also ich dachte mir so eher wenig überraschend. Also, was soll die Aufregung heute? Und dann habe ich nochmal Post bekommen zum Thema Ostern, ein christliches Wochenmagazin. Achtung, jetzt schnallt euch an. Titel lautet, Jesus lebt. Was die Auferstehung für unser Leben bedeutet. Erster Gedanke von mir, jupp, da finde ich mich wieder. Zweiter Gedanke, wirklich überraschend ist dieser Titel nicht. Also vor allen Dingen wie so ein christliches, konservatives Meinungsblatt, schon erst recht nicht. Ich habe mir so gedacht, der Osterhase, würde ich jetzt einfach mal so sagen, für die meisten unter uns hier so intellektuell und altersmäßig so hinter uns gelassen. Und heute Morgen jetzt vor uns das leere Grab. Die einen feiern das, die anderen, die wollen das irgendwie nachempfinden, nachspüren. Andere, die stehen mehr so mit Entfernung am leeren Grab. Ja, und fragen sich, wie soll ich mich dem eigentlich nähern? Jetzt mal so generell auch die Frage, ja, wie nähern wir uns eigentlich dem Geheimnis von Ostern? Wie erreicht Ostern eigentlich unsere Seele? Andere, die wollen das vielleicht gar nicht, denken da gar nicht dran, die sind mehr so da oben unterwegs. Wie erreiche ich eigentlich da Ostern? Ja, wie helfen wir unserem Herzen, diesen unglaublichen Umschwung zu erfassen? Vorgestern, da haben wir noch alle hier hingeschaut. Und jetzt auf einmal, bitte freuen Sie sich jetzt, Osterlachen auf Knopfdruck. Das ist ein bisschen schwierig. Gut, es gibt seit vielen Jahren die Ostergärten, ja, da verwandeln sich Gemeinden in Sinnesräume sozusagen. Raum für Raum wird die Passionsgeschichte und die Ostergeschichte durchwandert, hören, sehen, riechen, schmecken, tasten, mit allen Sinnen erleben. Kann helfen, Osterbräuche, nichts dagegen, Osterhase, ich habe andere Feinde im Leben, nein, habe ich nicht, aber das ist nicht mein Feind. Ich komme mit dem Osterhasen klar. Das kann alles helfen. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, der sagt uns heute, ich habe noch einen Zugang für euch. Eine sehr spezielle Weise, über Ostern vielleicht zu reden. Wir werden, trara, Ostern durchdenken. Durchdenken. Ach du liebes bisschen. Also bitte verschone mich an Ostersonntag, doch jetzt mit diesem Thema, dieses Wahnsinnsthema jetzt irgendwie gedanklich zu durchdenken. Aber Paulus, er ist nun mal, er ist Theologe, er ist Bücherwurm, er ist einfach ein Kopfmensch, ja, und er hat es uns einfach hinterlassen, dieses Zeugnis, Ostern einfach mal zu durchdenken. Denn Ostern, darum soll es heute gehen, das ist der Wendepunkt unserer Geschichte, unserer persönlichen Geschichte, es ist der Wendepunkt des christlichen Glaubens, und er sagt dann auch, das hören wir gleich im Predigtext, ist der Wendepunkt dieser ganzen Weltgeschichte. Das ist der Meilenstein unserer persönlichen Lebensgeschichte, es ist die prägende Erfahrung, die unserem Leben die entscheidende Wende bringen kann, selbst für die Weltgeschichte das leere Grab, es ist der Einschnitt schlechthin. Ostern durchdenken, kann es sein, die grauen Zellen auf Vordermann zu bringen? Kann es sein, dass hier oben eine österliche Freude entsteht, dass es einen Verstand im Ostermodus gibt, Gedanken, die anfangen zu jubilieren, dass es eine Anbetung im Kopf gibt, nicht nur hier fast schon im Schlagermodus, ich war ja begeistert. Jetzt versteht man, warum noch Roland Kaiser lebt, ja. Das ist fantastisch. Das ist auch im Glauben, dass man das aufnehmen kann. Mit allen Sinnen erleben, ja, auf jeden Fall, aber jetzt auch hier oben mit der Birne. Und das macht Paulus. Und wir lesen davon im 1. Korintherbrief in Kapitel 15, die Verse 12 bis 14 und dann 19 bis 28. Da sagt Paulus, nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können da einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt. So bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat. Als erster wird Christus auferweckt, danach, wenn er wiederkommt, folgen alle, die zu ihm gehören. Dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott dem Vater seine Herrschaft. Zuvor wird jede andere Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht vernichtet. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde zu Füßen gelegt hat. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Denn alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt. Das bedeutet, alles ist ihm unterworfen. Eines ist jedoch offenkundig. Davon ist der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Gott. Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Das geschieht, damit Gott alles umfasst und in allem gegenwärtig ist. Liebe Gemeinde, nichts ist so sicher wie der Tod. Der Tod ist todsicher, oder? Wer in jüngster Zeit einen lieben Menschen verloren hat, der kann ein Lied davon singen. Der Verstorbene, der ist nicht mehr da. Wenn die Tür aufgeht, wird er darin nicht mehr stehen. Nie mehr. Alles andere ist Illusion, ist Wunschtraum. Ich musste jetzt diese Woche an Gründonnerstag unglaublich schnell meinen Stiefvater beerdigen. Vor 4, 5 Wochen war er gefühlt quicklebendig. Praktisch keine Vorerkrankung. Dann kam Corona, darauf kam eine bakterielle Lungenentzündung. Und innerhalb kürzester Zeit aus dem Leben hinweggerafft, muss man wirklich sagen. Kein Jahr war so voller Pläne für ihn. Ich kann das heute noch nicht glauben, dass ich am Donnerstag im Grab stand, aber so ist der Tod. Ja. Ist endgültig. Wir stehen am Grab eines lieben Menschen, der Verlust schmerzt. Gibt es da eine Zukunft? Paulus sagt jetzt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, es gäbe nicht den Hauch einer Hoffnung über den Gräbern dieser Welt. Dann hätte der Tod immer das letzte Wort. Dann wäre unser Leben alles, was wir haben. Dann müssten wir es auch vollpacken bis zum Anschlag. Wir müssten versuchen, alles mitzunehmen, wie nur, was nur irgendwie geht. Wir hätten ja nichts anderes. Wir müssten mit ständiger Sorge leben, das Wesentliche zu verpassen und möglichst viel in, ich sag mal, plus minus 80 Jahren reinzunehmen. Ohne die Auferstehung, Jesus hätte die Menschen auch guten Grund, da hätten die Menschen auch guten Grund, an den Möglichkeiten Gottes zu zweifeln. Was sollte an so einem Gott zu erwarten, von so einem Gott zu erwarten sein? Wie sollte er mir in Grenzsituationen helfen können? Jedes Gebet, vergebliche Liebesmüh. Jede Hoffnung auf himmlischen Beistand, Zeitverschwendung. Unsere Versammlung hier heute Morgen, ja, ich sag mal, das wäre nichts als Ideologie, als Wunschdenken, als Wunschvorstellung. Das wäre so, wie heute Rosa Luxemburg, Kurt Cobain, Mahatma Gandhi oder irgendein anderes Idol gefeiert wird. Man erinnert sich, ja. Aber man hat von Mahatma Gandhi jetzt nicht so viel zu erwarten, im Sinne von lebendig sein, unterwegs sein. Ohne Auferstehung würden sich täglich Millionen Christen umsonst ihres Glaubens willen in Gefahr bringen, Repressalien über sich ergehen lassen, das Reden von der Vergebung der Sünden eine hohle Phrase. Dann wäre Jesu Tod ein göttlicher Betriebsunfall gewesen. Unsere Sünden, mit denen würden wir ins Grab gehen und damit würden wir sterben. Jede Veränderung in unserem Leben, in unserem Charakter, eine fast aussichtslose Kraftanstrengung. Wo soll da die göttliche, lebendige Kraft sein? Wir merken es, Ostern, das ist der Wendepunkt im Glauben. Ich weiß nicht, je nachdem, was du mit Glauben, wie du im Glauben unterwegs bist, was du erfahren hast, was dir wichtig ist im Glauben, das einfach mal für sich zu überlegen. Dass Ostern an alles hängt. Dass mit Ostern alles steht und fällt, der Dreh- und Angelpunkt des Glaubens ist. Paulus ist ja deutlich genug. Er sagt, ihr Lieben, ohne Ostern lasst uns diesen Laden ganz schnell dicht machen. Ganz schnell. Es gibt so viele Verführer in dieser Welt. Da brauchen wir nicht auch noch Teil davon sein. Und jetzt sagt Paulus, es ist ja nicht so. Gott sei Dank, es ist nicht so. Der Herr ist ja auferstanden. Paulus, er kürzt das hier alles radikal ab. Er verteidigt nicht die Osterbotschaft, sondern er haut sie einfach raus. Und an dieser Stelle, an anderer Stelle trägt er auch gute Indizien zusammen, Hinweise, keine Beweise, aber starke Gründe, warum auch vernünftige Menschen an Ostern glauben können und dass Ostern kein Märchen sein muss. Auch heute noch. Vielleicht hilft uns da ein Blick in unsere Geschichte, auch in die deutsche Geschichte. Das 19. Jahrhundert. Das war in Deutschland, ich sag mal so, ein bemerkenswertes Kapitel. Also wenn man nur an die industrielle Revolution denkt, da ist unglaublich viel passiert in wirtschaftlicher Hinsicht, in technischer Hinsicht. Für den christlichen Glauben war das 19. Jahrhundert, ich sag mal gelinde gesagt, eine Herausforderung. Was haben da nicht für Leute gelebt und gewirkt, die auch noch Jahrzehnte und noch länger da eine Wirkung entfaltet haben. Da war ein Philosoph, Ludwig Feuerbach, der mit der These aufschlug, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Diese radikale Umkehrung, nicht Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen. Es ist eine Idee des Menschen. Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Ein Karl Marx, der hat das dann politisch aufgegriffen. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt. Sie ist das Opium des Volkes. Mit anderen Worten, Christentum, das ist Jenseitsvertröstung, das ist einfach nur eine Hoffnung ins Blaue, ins Nichts hinein. Es geht darum, jetzt die Verhältnisse in dieser Welt zu verändern. Religion Opium fürs Volk. Da war ein Sigmund Freud dabei, der forderte, dass der Mensch endlich mal erwachsen werden soll und sich trennen soll von der Religion. Wenn ein Mensch befreit wird von Religion, hat er eine bessere Chance auf ein normales und gesundes Leben. Sigmund Freud und last but not least Friedrich Nietzsche. Wie kann es anders sein? Er, der die Theorie aufgestellt hat, Gott ist tot. Gott ist tot. Kein anderer hat den Glauben an Gott so hinterfragt wie Nietzsche. Sie leben, haben alle im 19. Jahrhundert gelebt. Und jetzt kommt's, 4 Monate später. 4 Monate nach dem Tod von Nietzsche kommt es für den Atheismus völlig überraschend zum argumentativen Super-GAU. Dieser Mann hier, Max Planck, stellt am 14. Dezember 1900 auf der Sitzung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft seine bahnbrechenden Erkenntnisse vor. Der Tag gilt als Geburtsstunde der Quantentheorie und hat schlagartig das bisher geltende Weltbild auf den Kopf gestellt. Er ist der Begründer der Quantenphysik und er hat mal über Naturwissenschaft im Zusammenhang mit höherer Macht gesprochen. Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich, alle Materie entsteht und besteht durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Alls zusammenhält. Er sagt, die Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht. Was für eine Erkenntnis! Und er hat das festgemacht an den Naturgesetzen, die entgegen, was man immer geglaubt hat bis dahin, nicht immer sich durchziehen, nicht immer gelten. Die Natur wird nicht ausnahmslos geltenden Gesetzen beherrscht. Es gibt statistische Wahrscheinlichkeiten. Dies bedeutet, unerwartete Ereignisse sind immer möglich und wir sprechen nicht die Naturgesetzen. Ob die Auferstehung historisch stattgefunden hat, es bleibt eine Glaubenssache, ja. Aber dass sie den Naturgesetzen zufolge nicht stattgefunden haben kann, kann seit über 100 Jahren nicht mehr behauptet werden. Mit anderen Worten, kurz gesagt, ein Christ und ein Atheist, die können über viele streiten, aber in einem Punkt können sie einander die Hand reichen. Was sich außerhalb der Naturgesetze abspielt, lässt sich naturwissenschaftlich nicht beweisen, aber auch nicht bestreiten. Das sind alles keine Beweise hier, es sind Hinweise, dass es nicht blanker Unsinn ist, an einen Gott zu glauben, der tot war und lebendig geworden ist und dessen Nähe Menschen auf der ganzen Welt seither erleben und bezeugen. Und jetzt geht Paulus einen Schritt weiter. Er sagt nun, die Auferstehung Jesu, das ist nicht nur ein einmaliger historischer Akt. Das leere Grab hat einen Prozess in Gang gesetzt im Leben von jedem einzelnen Menschen. Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Ostern hat einen Domino-Effekt in Gang gesetzt auf dieser Welt und gleichzeitig mit dem Leben von jedem einzelnen Menschen. Fällt der erste Stein, so hat er so viel Kraft und Dynamik, dass ein Stein nach dem anderen fällt in schöner Ordnung. Erst der erste, von dem alles ausgeht und dann alle anderen. Einer hat angefangen. Es gibt einen ersten Vertreter des neuen Lebens, Jesus Christus. Paulus benutzt hier zwei Bilder, zwei biblische Bilder, die ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter ausführen kann. Nur so viel sei gesagt, das leere Grab, es ist der Anfang eines schönen Versprechens. Es ist der Anfang eines schönen Versprechens. So wie Jesus auferstanden ist, so werden auch wir eines Tages auferstehen und ewig leben. Was uns dazu qualifiziert? Nichts, überhaupt nichts. Manch einer denkt immer noch, was Christsein bedeutet, irgendwie 10 Gebote irgendwie anstrengen, irgendwie einen besonderen Moment erleben, so ein Erweckungserlebnis, Erleuchtungserlebnis, was auch immer. Eine gewisse Frömmigkeit zu praktizieren, ist alles schön und gut, aber wer hätte gedacht, dass wir, ich sage mal in Anführungsstrichen, so locker wegkommen. Nichts qualifiziert uns dazu, dass wir Teil dieser Auferstehung werden. Es spielt sich alles außerhalb von uns ab. Wir klinken uns einfach ein, fertig ist die Kiste. Das war's schon? Ja, mehr kann ich heute auch nicht sagen. Nichts können wir anbieten, nichts wird uns von uns gefordert, nur das, zum Auferstandenen zu gehören. Ihm zu vertrauen, in die Gemeinschaft mit ihm hineingetauft zu werden, einmal und das war's dann. Du bist dabei. Und dann hat Paulus noch ein Anliegen. Er sagt jetzt, das ist nicht nur etwas für Christen, die daran glauben, vielleicht zwischendurch mal zweifeln, damit hadern und dann doch wieder dabei bleiben. Paulus geht noch einen Schritt weiter und sagt, diese Sache vor 2000 Jahren, die hat Auswirkungen bis an den letzten Tag dieser Weltgeschichte. Paulus sagt, bitte bleibt mit eurem privaten Wendepunkt nicht stehen. Es geht nicht nur darum, dass jeder Mensch eine persönliche Hoffnung hat. Es ist nicht genug zu sagen, mein Jesus und ich und mein Jesus und mit meinen, hoffentlich geht es gut. Nein, es ist nicht genug. Denn zwischen Ostern und dem Ende, da geschieht etwas. Jesus ist auf dem Weg, seine Herrschaft durchzusetzen. Der Auferstandene ist gewissermaßen auf Siegestour und bereitet den gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende. Wir sehen davon, ja, mal kurz drüber nachdenken. Sehen wir was davon? Manchmal fällt es schwer, oder? Dass sich so seit Ostern doch erstaunlich wenig verändert hat. Müssen wir gar nicht in die Stuttgarter Zeitung, in die Fakten, das Faktenblatt reinschauen oder in unserem persönlichen Leben. Es könnte gerne noch ein bisschen mehr sein. Aber ist es nicht trotzdem so, dass bis auf den heutigen Tag das Böse nicht gesiegt hat? Die Welt nicht untergegangen ist? Wie oft hieß es auch hier auf deutschem Boden? 5:12. Jetzt ist aus. Und es war doch nicht aus. Paulus, er versucht das hier nur anzutippen und zu sagen, Ostern hat eine Auswirkung ab der Auferstehung bis zum letzten Tag dieser Weltgeschichte. Jesus ist auferstanden, an Ostern werden wir mit ihm auferstehen in Zukunft und dann kommt es zum großen Finale. Der Grabstein, der an Ostern ins Rollen gekommen ist, wird einmal der Schlussstein sein dieser Welt. Vielleicht jetzt für den einen oder anderen von uns einfach unvorstellbar. Aber der Grabstein, der an Ostermorgen ins Rollen gekommen ist, ist der Schlussstein dieser Welt. Der, der den Tod besiegt hat, der wird alle Herrschaft und Macht und Gewalt vernichten. Er wird herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Gott wird sich einmal durchsetzen und das gilt natürlich gerade dann, wenn wir das nächste Mal vor einem Grab stehen, wenn wir vor dieser Realität stehen, dass dann doch irgendwann die Hoffnung zum Schluss gestorben ist und dass wir gleichzeitig dann nur beten können, dass nicht die Hoffnung irgendwann stirbt, sondern dass der Tod auch eines Tages stirbt, besiegt, entmachtet ist. Dass wir das erleben und erfahren. Dass Gott wirklich dem Elend dieser Welt widerspricht, dass selbst Gott auch unseren Tod nicht hinnehmen möchte. Warum ist Ostern trotzdem der Wendepunkt? Heute schon. Ich will das mal so mit ausdrücken. In der Mathematik spricht man vom Wendepunkt im Zusammenhang mit der Kurvendiskussion. Manche denken mit Grauen daran, wer Traumata erlebt hat. Wir haben einen studierten Mathematiker unter uns, Der bietet auch Akutsprechstunden wahrscheinlich an. Der kann helfen, Traumata noch einmal aufzulösen sozusagen. Ja, was ändert sich eigentlich mit dem Wendepunkt? Ich musste auch nochmal nachschlagen. Es ist die Krümmung der Kurve. Eine Kurve ist immer entweder nach links oder nach rechts gekrümmt. Wenn die Kurve ihr Krümmungsverhalten ändert, also von einer Links- in die Rechtskurve Krümmung übergeht, dann geschieht das genau an einem Punkt, dem Wendepunkt. Stell dir mal vor, du bist mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist der Punkt, wo du ein paar Meter sozusagen gerade auf dem Sattel sitzt. Jetzt ist es so. Es dauert noch eine Weile, ja. Es geht noch nicht in die andere Richtung. Ostern ist das hier. Unser Leben ist das hier. Unser Ableben ist das hier. Und was danach kommt, ist das hier. Und womit fängt es an? Was ist der entscheidende Punkt? Ostern. Das heißt der Wendepunkt in deinem Leben. Erst einmal geht's vielleicht einfach so weiter wie bisher. Du wirst irgendwann das Zeitliche segnen. Ich auch. Der Tod hat noch niemand vergessen. Die Bibel berichtet von ein paar Ausnahmen. Ostern heißt, du gehst an der Hand des Auferstandenen. Und mit ihm gehst du auch in die dunkelsten Stunden, in dem Wissen, dass das Entscheidende über deinem Leben feststeht. Es wird am Ende in die andere Richtung gehen. Diese Worte von Paulus, die trösten mich persönlich, wenn ich das Leid dieser Welt sehe und an ihm leide. Aber dass dann die Hoffnung nicht irgendwann stirbt, sondern dass der Tod auch irgendwann gestorben ist. Glaube bedeutet, an der Hand des Auferstandenen durchs Leben zu gehen. Das schenkt Hoffnung, auch wenn wir noch hier, auch wenn wir noch im Hier und Jetzt leben und leiden. Wir beten deswegen in Hoffnung, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der Feind des Lebens hat nicht das letzte Wort. In Jesus werden wir leben. Amen. Ich spreche ein Gebet. Herr Jesus Christus, du bist der Fürst dieses Lebens. Du reißt uns aus allen Illusionen, aus allen Wünschen und Träumen heraus. Du reißt uns aus jeder Hoffnungslosigkeit heraus und du willst uns auch herausholen aus vorgefertigten Meinungen, aus dem, was wir mit unserem Verstand begreifen und erfassen können. Herr, wir können es nicht, wir stehen auch an diesem leeren Grab, an diesem Ostersonntag, einfach nur mit Erstaunen. Und wir bitten dich, dass du selber aus der unsichtbaren Welt heraustrittst. Dass du den einen oder anderen von uns anrührst in seiner Trauer, in seiner Hoffnungslosigkeit, in seiner Verzweiflung. Dass du uns erleben lässt, dass du der Lebendige bist. Dass du schon immer warst, dass du jetzt lebst und dass du wiederkommen wirst. So bitten wir dich auch für unsere Familien, für unsere Mitmenschen, die mit schon auf dem Weg sind, aber die noch hadern, die zweifeln, die mal angefangen haben mit diesem Glauben und zwischendurch aufgegeben haben. Herr, geh du zwischen unsere Reihen durch als der Lebendige und rühr uns an und lass uns erleben, dass du real bist. In der Stille wollen wir miteinander und füreinander beten und sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Und all unsere Wünsche und Hoffnungen, Zweifel und Ängste, unsere Freude, unsere Gewissheit, all das wollen wir zusammenfassen in dem Gebet, das der lebendige Jesus uns selber gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In diesem Sinne, lasst uns gehen an der Hand des Auferstandenen in die Tage, die vor uns liegen, unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.